Vor zwei Wochen haben wir uns erstmal, also nicht das allererste Mal, aber jetzt in dieser Kurzserie, das erste Mal beschäftigt mit dem Thema Ehe. Und damals habe ich versucht, so ein bisschen Grundsätze zu zeigen, um was geht es überhaupt, wenn man von Ehebeziehung redet. Und die heutige Predigt baut auf dem auf. Heute tauchen wir ein spezielles Thema ein, wo zuerst habe ich gedacht, ich sage, wo nicht alle betrifft, aber plötzlich habe ich beim Vorbereiten gemerkt, Ehe und auch das Thema Scheidung, Wiederheirat betrifft alle. Und zwar nicht nur verheiratete Menschen, sondern auch uns alle, auch als Kirche. Wie gehen wir mit dem um? Das letzte Mal, also vor zwei Wochen, haben wir anhand von diesem Bild so ein bisschen grundsätzlich darüber nachgedacht, um was geht es eigentlich, wenn man von Ehebeziehung redet. Wenn man die Bibel liest und vorne anfängt, dann wird sofort klar, Gott ist, man sagt mit der Theologie, ein dreieiniger Gott. Es ist ein Gott, der nicht nur eine Person ist, wobei Person ist immer ein bisschen heikel, wenn wir das sagen, dann denken wir an uns, an Personen. Aber das ist einfach völlig eine andere Dimension. Aber damit wir einigermaßen mit unserem beschränkten Denken daraus kommen oder das können bezeichnen, sagen wir, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und bei der Schöpfung, wenn man die ersten zwei Kapitel liest in der Bibel, dann geht es darum, dass Gott sagt, ich erschaffe ein Ebenbild, also etwas, das mich widerspiegelt, konkret jemand, der mich widerspiegelt, und er hat den Adam geschaffen. Bei allem anderen, bei der Schöpfung, hat er gesagt, es ist sehr gut, wo er den Adam geschaffen hat, und das trifft ihm natürlich als Mann schon ein bisschen, hat er gesagt, nicht gut. Das hören wir ja manchmal auch als Männer, dass Leute zu uns sagen, nicht gut, du. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Dann hat Gott gesagt, um mich widerspiegeln, braucht es die Frau dazu. Nur in der Gemeinschaft können sie uns widerspiegeln, nämlich das tiefste Wesen von Gott, was eben Gemeinschaft ist. Und dann haben wir da über den Ehebund geredet, da komme ich nachher gerade noch mal kurz darauf zurück. Auf jeden Fall, die tun sich zusammen und es entsteht eine tiefe Beziehung. Jetzt, wenn man die Bibel liest, also im Alten Testament, dann begegnet einem verschiedene Formen von Ehe. Nämlich, dass da ein Mann mal eine geheiratet hat und dann noch eine zweite oder dann noch eine Sklavin damals, also Nebenfrauen und so weiter. Also Polygamie ist eigentlich ziemlich verbreitet gewesen. Jetzt ist es interessant zu wissen, dass schon zu selber Zeit, also zur Zeit vom Alten Testament, konkret 2100 vor Christus, ist zum Beispiel im babylonischen Großreich nicht Polygamie im Vordergrund gestanden, sondern Monogamie. Also da hat man eigentlich schon im babylonischen Reich gekannt, dass eine Frau und ein Mann sich zusammentun und zusammenbleiben und nicht noch x andere dazukommen. Ein Ehe. Sehr verbreitet war damals. Und jetzt, was Ehe bedeutet, und mit dem mache ich schon einen ersten Link zu unserem heutigen Thema, haben einmal ein paar, damals zur Zeit von Jesus, könnte man sagen, Theologen, das sind Pharisäer gewesen, die haben Jesus gefragt, wer ist denn da wirklich mit dem Thema Ehescheidung und so weiter. Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben und hat ihnen Folgendes gesagt. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, und jetzt kommt das Zitat, eben aus dem Schöpfungsbericht, darum wird dein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Zitat beendet. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also, jetzt könnten wir mal festhalten. Wir haben da die zwei Wesen. Mann und Frau. die tun sich zusammen. Und das haben wir ja das letzte Mal ausführlich angeschaut. Sie sind, das wird in der jüdischen Hochzeit ja heute noch gemacht, unter der sogenannten Kuppa, also unter dem Baldachin, wird dann die Zeremonie gemacht. Und die Kuppa oder der Baldachin, hebräisch Kuppa, bedeutet Präsenz von Gott. Also die stehen da drunter. Und dort drunter geben sie sich Seheversprechen nach einem bestimmten Ritual. Und jetzt sagt Jesus in diesen Pharisäern, aus diesen zwei gibt es eins, ein Fleisch, oder man könnte auch sagen, eine Person. Und jetzt ist es interessant, in dem Text, den wir gelesen haben, wer hat jetzt die zusammengefügt? Also muss man ja ganz nüchtern sein, nicht Gott, sondern wir wählen ja einander. Also ich habe eine Entscheidung gefällt eines Tages und in der Dönis einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe entschieden. Und jetzt sagt Jesus in dem Text, was Gott zusammengefügt hat, sollen wir nicht mehr auseinander dividieren. Wer hat jetzt was entschieden daran? It's magic. Geheimnisvoll. Da passiert irgendetwas, wo mehr ist, als ich sage, leck, du gefällst mir noch, komm, wir miteinander, das wäre doch noch lässig. Das ist irgendwie, das hat wie eine andere Dimension, wenn Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, sollen wir nicht auseinander dividieren. Jetzt, wie das genau passiert ist im Verlauf der Geschichte, und da muss man ein bisschen sorgfältig sein oder vorsichtig sein, wir, wenn wir von Ehe reden, dann reden wir von unserem Verständnis von heute und dann sagt man, okay, da ist staatlich geregelt, ich gehe aufs Standesamt, heirate dort, also beziehungsweise unterschreibe dann. Und dann gilt da, das ist nicht immer so gewesen. Also dass der Staat Verantwortung übernimmt und auch die Rechtsseite so quasi abdeckt, das ist nicht immer so gewesen. Und ich habe vor zwei Wochen das, die Definition gezeigt, wo man eigentlich so könnte formulieren und sagen, so über die Zeit der Geschichte, immer wieder andere Formen und so könnte man sagen, Ehe ist ein nach jeweils geltendem Brauch und Recht zustande gekommenes festes Verhältnis zwischen einer Frau und einem Mann. Es zeichnet sich durch körperliche und geistige Gemeinschaft aus. Und wir haben hier festgestellt, die Verbindung, das ist auch so etwas wie ein Blutsbund. Und da führe ich jetzt nicht nochmal aus, da habe ich vor zwei Wochen genügend zur Genüge gemacht. Das ist etwas wie ein Blutsbund. Da sind zwei derart verbunden, das kann man nicht einfach wieder auftrennen. Und schon interessanterweise im Dekalog, also im Alten Testament, in den sogenannten Zehn Geboten, wo Gott im Volk Israel sagt, was, an was sie sich sollen orientieren oder halten, sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Warum eigentlich? Es ist ja eigentlich klar, oder? So. Warum muss Gott eins von diesen zehn Geboten dem Thema widmen? Antwort: aus zwei Gründen. Zum einen Grund, mit dem macht er deutlich, Achtung, das ist eben nicht nur irgendeine Verbindung, eben, wo ich sage, ja, lässig mit dir, komm, und morgen ist jemand anders oder so, sondern da geht es um viel mehr, da geht es um eine tiefe Gemeinschaft, die irgendwie an das erinnert oder das abbildet und auch so einen Bund zwischen Gott und Menschen abbildet, weil ja auch ein Blutsbund ist zwischen Gott und Menschen, das kommt da zum Tragen. Und weil wir Menschen sehr beweglich sind, ich sage es jetzt mal nett, hat Gott müssen sagen, hey, das musst du bewahren, da musst du etwas dafür tun, das ist schützenswert. Der zweite Grund, warum ich denke, dass Gott sagt im Dekalog, du sollst nicht Ehe brechen, ist ein ganz einfacher, wenn nämlich jeder mit jedem irgendwie macht und heute mit jemandem, morgen mit jemand anderem, dann verroht Gesellschaft. Also es gibt keine Familie, es gibt keine Sippe, es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Bezugspersonen. Und heute wissen wir in der Pädagogik, das ist extrem wichtig, dass jedes Kind mit Bezugspersonen, die das Vertrauen hat, kann aufwachsen. Und wenn da alle sind, plötzlich, dann ist es eben niemand. Also brauchen wir irgend so etwas, wo man bewahren kann und mit dem auch einen Schutz gibt. Und damals war es mit dem Gebot nicht nur ein Schutz gewesen vor dem Auseinanderbrechen von diesen intimen Beziehungen, sondern vor allem auch ein Schutz für Frauen, weil das ist damals sehr hierarchisch verstanden worden. Männer zum Beispiel können ihre Frau entlassen, aber eine Frau konnte nicht ihren Mann entlassen. Das ist heute anders. Heute können beide Entscheidungen einreichen. Das war damals überhaupt nicht so gewesen. Das heisst, wenn ein Mann gesagt hat, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich, dann hat er gesagt, weg. Und hat irgendeinen Grund gefunden und es hat gelangt, wenn sie nicht gut gekocht hat, dann er ihr eine Urkunde ausgestellt hat und gesagt hat, ich bin nicht mehr verheiratet mit dir, du bist jetzt frei. Und das war nicht positiv gewesen damals. So, das nochmal so ein bisschen als Zusammenfassung. Und wenn man das Alte Testament liest, dann ist es furchtbar. Also, suche mal im Alten Testament ein Beispiel von einer Beziehung, von einer Nähe, Familie, wo du sagen kannst, super, genau so. Also, da musst du weit suchen. Es gibt viel mehr Geschichten, oder eigentlich fast alle Geschichten, die von dem reden, erzählen katastrophale Situationen. Und das fängt schon vorne an und hört beim David nicht auf und es geht weiter. Katastrophale Geschichte. So, und jetzt sind wir im Neuen Testament und stellen auch fest, wir heute, wir scheiden daher trotzdem, trotz den Anweisungen, die Gott damals gegeben hat. Und jetzt ist es interessant, schon zur Zeit von Jesus war das ein grosses Thema. Also eben die Pharisäer sind zu Jesus und haben gesagt, du jüdischer Rabbi, wie ist denn da mit dieser Scheidung und so. Und Jesus legt noch eins obendrauf. Und zwar, auch in so einer Diskussion, sagt er ihnen, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Dekalog, 2. Mose 20, Vers 14. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Dem sage ich, er legt nochmal ein Schiedli auf, und zwar ein kräftiges. Die erste Frage, die man natürlich stellt, ist, wieso nur Männer? Also, er redet ja die Männer an, wer eine Frau ansieht. Das ist erklärbar. In der damaligen Zeit, ich habe es vorher gerade erwähnt, haben die Männer die Ehe können beenden. Frauen, die sind verloren gewesen. Das ist nicht zu vergleichen mit heute. Es hat auch kein soziales Auffangnetz gegeben, nichts, keine Rente, nichts. Also es war wirklich eine Katastrophe, wenn eine Frau nachher auf der Straße gestanden ist. Und darum redet er die Männer an. Heute würde ich sagen, es gilt allen. Also Männer und Frauen müssten heute lesen, wer einen fremden Partner ansieht, ihn zu begehren, der hat schon mit ihm die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ist jemand da, wo also auch Singles, die noch nie begehrt hat. Also ich gehöre zu der Gruppe der Ehebrecher, das gebe ich auch zu. Und was im Herz ja abgeht, sehen wir ja gar nicht. Und komischerweise schauen wir immer aufs Äußere, aber Jesus sagt, das spielt gar nicht so eine Rolle, was äußerlich ist, sondern jetzt musst du mal ins Herz schauen, das spielt eine Rolle. Und da ist also die Latte sehr hoch, ganz ehrlich. Da geht jeder von uns durch. So, und jetzt fahren wir weiter an einer anderen Stelle, ein bisschen später, im gleichen Kapitel, Matthäus 5, fährt Jesus weiter und sagt, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Das ist das, was ich vorher gerade erklärt habe, die Urkunde ausstellen, auch schlecht kochen langt, um einen Scheidebrief oder so eine Scheideurkunde ausstellen. Er fährt weiter, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das kann man verschieden lesen. Und zwar kann man jetzt sagen, okay, Jesus sagt jetzt, Ehe Scheidung ist verboten, geht nicht. Und wenn du es trotzdem machst, dann bist du durchgefallen. Also vergiss es, dann raus. Das ist Lesart 1. Man muss aber gut überlegen, es gibt auch noch eine andere Lesart an diesem Punkt. Und man könnte auch den Text so lesen, wo Jesus da sagt, dass er etwas ganz Wichtiges über die Bedeutung der Ehe sagt. Und das habe ich vor zwei Wochen versucht auszurollen, um was das da geht. Und da Jesus eigentlich mit dem Satz da sagt, du, Ehe kannst gar nicht brechen. Also du kannst sie schon brechen, aber du kannst nicht die auseinandernehmen. Das geht nicht. Wo wir Buben waren, also mein Kollege und ich, Schulkollege, wir haben es geliebt, Winnetou zu schauen. Die Eltern von uns erinnern sich, oder? Old Shatterhand, Winnetou. Und ich sehe das Bild jetzt noch in dem Film, das hat uns derart fasziniert, dass viele Jahrzehnte später das noch in meinem Denken, und ich sehe es noch vor mir, ist, wo der Old Shatterhand und der Winnetou dort ein bisschen die Adern aufgekratzt hat und dann so aneinander gehalten hat und Blutsbrüder geworden sind. Ein Blutsbund haben die geschlossen. Ein Blutsbund, den kannst du nicht auflösen. Natürlich kann der Winnetou sagen, Old Shatterhand, also jetzt ist es nicht mehr lustig mit dir, jetzt verbrüdere ich mich mit dem oder irgendwie so. Das kann er machen, natürlich. Und die können sich trennen und nie mehr wiedersehen, gar kein Problem. Aber der Blutsbund, der ist geschlossen worden und der ist nicht mehr auflösbar. Geht nicht. Könnte es sein, dass Jesus vor allem das anspricht, oder? Und sagt, Achtung, wer sich scheidet, also wer da versucht, das auseinander zu dividieren, das ist in jedem Fall ein Bruch. Und es geht eigentlich gar nicht. Aber du brichst etwas, das nicht geht. Du kannst es nicht auseinandernehmen. Und ich persönlich neige zu dieser Lesart. Ich weiß, dass in der Theologie und in der Kirchengeschichte und auch wir in unserem Verständnis oft denkt haben bei diesem Text, das ist ganz klar. Jesus sagt, Ehescheidung ist eine gigantische Sünde. Das geht nicht. Also eine ganz schlimme Sünde. Ich sage dann später nochmal etwas zu dem. Aber es könnte ja auch sein, und ich neige eher zu dem, dass Jesus da sagt, Achtung, bei aller Scheidepraxis, die wir machen, denkt daran, es ist nicht so einfach. Es geht eigentlich gar nicht. Und wenn man es macht, dann bricht etwas. Und alle, und ich habe schon ein paar Menschen begleitet durch so schwierige Phasen durch, alle, die da durchlaufen haben, so der Versuch, etwas auseinander zu dividieren, was eigentlich nicht geht, das sind Leidensgeschichten bis am Bach haben. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, ganz easy, weißt du. Vordergründig sagt man da vielleicht noch schnell einmal, ja, weißt du, wir vertragen uns wieder und so, kein Problem, auch auf Distanz. Nein, in der Seele passiert etwas und du kannst, der geht nicht weg. Das ist mit gigantischen Schmerzen verbunden. Jetzt, wird ja eben trotzdem, scheiden wir, und das ist nicht neu, also wir eben machen die Ehebeziehung auseinander. Und das ist nicht nur heute so, sondern es gibt eben Situationen, wo dann da irgendwie der Blitz einschlägt, aber negativ. Und irgendetwas passiert in dieser Beziehung, sodass der eine oder der andere sagt, oh, das wird schwierig. Und fängt einmal an rumzuschauen, ob es auch nicht noch andere Optionen gibt. Und da gibt es ja einen Haufen. Das ist zur Zeit von Mose, als Testament schon so war. Und Jesus nimmt ja auf da Bezug und sagt, der Mose hat euch erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben. Und das ist tatsächlich, kannst du ja nachlesen, im Alten Testament, da hat man die Urkunde einfach ausgestellt. Dass wir Ehen scheiden, das ist weder neu, noch ist es gigantisch grossartig. Das ist schon immer durch Geschichte passiert und es hat immer ganz schwierige Folgen gehabt für Menschen. Das ist nicht neu. Warum trennen wir uns eigentlich? Warum hat der Mose damals im Volk Israel das Gebot gegeben und gesagt, also wenn ihr euch trennt, dann macht eine Scheidungsurkunde. ganz einfach, um die gröbsten Probleme abfedern. Darum eine Scheidungsurkunde. Aber Tatsache, dass dauernd immer wieder Ehen auseinander sind, das ist geblieben bis heute. Und man fragt sich, warum trennen wir uns eigentlich? Wo man einander mit goldigen und glänzigen Augen anschaut am Heiratstag und sagt, für immer und ewig. Und irgendwie ein paar Jahre später sagen wir, mit dir nicht mehr. Wie kommt es zu dem? Wir sagen dann amix, wir haben uns auseinandergelebt über die Jahre. Oder wir sagen, wir kriegen einfach Beziehung, nicht auf die Reihe. Ich bin mit dieser Partnerin oder dem Partner komplett überfordert. Und manchmal haben wir auch so überhöhte Ansprüche aneinander in einer Ehebeziehung, dass man ja überfordert sein muss. Oder einer von beiden Partnern geht fremd, eben fängt irgendeine andere Beziehung an, eine Liaison und so weiter und so fort. Das passiert nie über Nacht. Das hat immer eine längere Vorlaufszeit. Und man sieht so anfangen zu bröckeln, man spürt es auch. Wenn man in die Augen schaut, niemand trennt sich aus einer Beziehung, die in der Seele geschlossen worden ist, einfach so über Nacht. Niemand. Manchmal gibt es auch Gewalt. Und wenn Gewalt in so eine Beziehung kommt, das kann physische Gewalt sein oder psychische Gewalt. Und das sind nicht nur Männer, die manchmal Gewalt ausüben, vielleicht auf der physischen Seite. Also körperliche Gewalt kommt mehr von Männern aus. Frauen sind vielleicht besser in dem, um psychische Gewalt, Terror zu machen. Psychische Gewalt auszuüben, da führt manchmal auch zur Trennung oder in der Regel führt es dort an. Wir gehen auseinander. Und jetzt muss ich da schauen. Ja, da, Matthäus 19. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, wegen dem Scheidebrief. Und Jesus sagt, es ist eigentlich nicht so gedacht, obwohl wir es so machen. Und ich habe es, glaube ich, gut begründet, warum das nicht geht. Und wir müssen nüchtern sein, nüchtern bleiben. Wir alle brechen die Ehe. Ich habe vorher dir eine Textstelle gezeigt, Matthäus 5, wo Jesus sagt, eben, wer schon im Herzen begehrt, da muss man gar nichts machen. Da kann man auch übrigens als Single kann man jemanden begehren, der jetzt dummerweise verheiratet ist. Dann ist es auch Ehebruch. Darum habe ich am Anfang gesagt, eigentlich betrifft es uns alle, so oder so. Und niemand bricht aus oder bricht ein, ohne dass wir Schmerzen haben. Und ein paar von uns wissen, von was ich rede. Es ist extrem, was man dann durchmacht. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn mit diesen Situationen praktisch um? Was machen wir? Was machst du persönlich in dieser Situation, vielleicht auch wenn es dich selber betrifft und du merkst, meine Ehebeziehung ist kaputt, wir gehen auseinander oder ich werde verloren. Was machen wir als Kirche damit, wenn wir andere erleben in unserem Freundeskreis? Wie gehen wir als Kirche damit um? Und früher haben wir da doch eine relativ klare Vorstellung gehabt. Und jetzt erinnere ich, vor etwa 4 Wochen habe ich doch mal eine Predigt dazu gehalten, Bedeutung der Kirche. Und dort haben wir gesagt, Jesus ist sozusagen das Zentrum, er sagt sich die Wahrheit, er sagt die Wahrheit. Und wir als Kirche sind die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Über das haben wir mal nachgedacht. Das heisst, wir als Gemeinschaft haben ein Zentrum und das ist Jesus oder die Wahrheit oder wie wir das bezeichnen wollen. Und in der Geschichte, und das ist nicht so ein Ruhmesblatt, haben wir dann oft gesagt, okay, was, deine Ehe geht auseinander. Dann, das ist nicht gut, ganz eine schlimme Sünde. dann sollst du jetzt, wenn du jetzt da bist, dann sollst du jetzt raus und da mal regeln. Raus aus der Leiterschaft, raus aus irgendeinem Dienst, raus weg vom Abendmahl, du kannst nicht mehr am Abendmahl teilnehmen oder so, bis du das geregelt hast. Und wenn du das geregelt hast, dann, und da wirklich wieder sauber läuft, kannst du wieder reinkommen. Das ist für dich extrem schmerzhaft gewesen, immer. Für alle anderen ist es auch schmerzhaft gewesen. Und es ist nicht der richtige Weg. Wenn jemand, wenn eine Ehebeziehung auseinanderbricht, dann, und wir das beobachten oder miterleben, als nicht Betroffene, aber bei unseren Freunden, dann sollte man andere nicht verurteilen. Und sagen, oh, ganz schlimme Sünde, was haben wir bloß falsch gemacht? Dann müssen wir auch daran denken, Ehebruch ist in der Bibel nicht schlimmst. Also eine Scheidung ist nicht schlimmst, aber in unserem Denken ist das oft. Weißt du, was schlimmst ist? Wenn man schon will Sünde gewichten, was eigentlich eh falsch ist, aber wenn man schon will gewichten, weißt du, was schlimmst ist? Kannst du sagen, Habsucht. Habsucht oder Geldgier. Mehr wollen, das ist schlimmst. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10. Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Das ist viel grösseres Problem. Nur, es ist halt etabliert, es fällt nicht so auf, oder? Wieder, wenn ich mich trenne von der Dönis, dann meine Herzensgier, die fällt überhaupt nicht auf. Und in unserer Leistungsgesellschaft ist das fast noch Sparren, sagen wir ja dem. Sparren. Also Vorsicht, dass wir nicht anfangen zu verurteilen bei Themen, wo wir eigentlich müssten sagen, Moment, erstens gibt es viel Schlimmeres und zweitens sind wir eigentlich alle von diesem Problem betroffen, nämlich vom Begehren und so. Also eigentlich fallen wir alle unter die Rubrik. Eigentlich, wenn es andere betrifft, sollten wir die Menschen nicht rausschicken, sondern in Gemeinschaft ihnen erst recht. Weil wenn diese Person so eine Krise durchmacht und eine Trennung, da geht brutal tief, dann sollte man nicht sagen, raus, sondern dann sollte man sagen, miteinander, wir, innen. Also der Weg raus ist immer falsch, weg von Jesus, sondern dem müsste man sagen, hin zu Jesus oder in unsere Gemeinschaft. Nicht ausschliessen, sondern in die Gemeinschaft innen. Das ist, wenn andere betroffen sind. Was machen wir, wenn ich selber betroffen bin und merke, ich komme in so eine Krise? Dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in den Tatsachen in die Augen schaut. Das ist ganz schwierig. Auch seinen eigenen Anteil sieht oder lernt sehen. Und da kann man in seelsorgerlichen Gesprächen kann man miteinander da herausfinden, was ist eigentlich mein Anteil gewesen. Und es hat, wenn es eins ist, haben immer beide Anteile. Und es geht nicht um mehr oder weniger, sondern dann bin ich herausgefordert, meinen Anteil anzuschauen, mein Versagen zu untersuchen, wo habe ich gefehlt, wo habe ich mit dazu beigetragen, dass das auseinanderbröckelt ist und das nüchtern auch bearbeiten. Also wenn eine Ehe zerbricht, dann sollte man nicht zu lange auf den Zerbruch starren und sagen, boah, das geht jetzt gar nicht, eben raus, sondern näher zu Jesus hin und das miteinander und dann die Hausaufgaben machen, die eigenen Themen bearbeiten und daraus lernen. Und vor allem, und da möchte ich allen ans Herz legen, die so Situationen erlebt haben, du brauchst Zeit für die Ruhearbeit. Wenn man eine Beziehung auseinandernimmt, die man eigentlich nicht auseinandernehmen kann, seelisch, dann brauchst du Zeit für die Ruhearbeit. Dann muss man das können seelisch irgendwie auf die Reihe bringen, oder irgendwie lernen damit umzugehen und das braucht Zeit. Und die Trauerarbeit muss man bewusst leisten. Und noch ein zweiter Gedanke dazu, dann stürzt ja auch nicht gerade in eine neue Beziehung. Und das ist manchmal ganz schnell der Fall, oder? Weil man dann so ein Loch hat in der Seele, dass man sich so sehnt nach jemand anderem und zack, verliert man sich schon wieder und sagt, ah wunderbar, es gibt dann Christen, die sagen, der Herr hat mich ganz klar geführt. Nein, es ist ein Loch in der Seele, das zu dem führt. Und wenn du so eine Phase durchgehst, lass dir Zeit, mach die Ruhearbeit zuerst und bearbeite Themen und stürze dich nicht zu schnell in eine neue Beziehung. Wiederheirat, behaupte ich, ist möglich. Warum sage ich das? In der Bibel, wie auch klar gesagt, die Ehebeziehung bezieht sich auf unser Leben. Die ist nicht ewig. Auch wenn wir ja von einem ewigen Bund reden oder von der ewigen Liebe. Nein, die ist nicht ewig. An einer Stelle haben einmal eben die Pharisäer oder andere Theologen, die Sadduzäer, haben Jesus gefragt und gesagt, naja, wenn wir dann im Himmel sind, wer ist denn da genau, oder? Mit der Frau und mit dem Mann und so. Und dann gibt Jesus eine klare Antwort und sagt, in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Mit anderen Worten, unsere Ehebeziehung endet mit unserem Tod. Ende. Die ist im Himmel nicht mehr relevant. Weil im Himmel muss man den Bund auch gar nicht, den Bund von Gott, den Blutsbund mit uns Menschen gar nicht abbilden. Das ist völlig eine andere Dimension. Wir sind nicht mehr da dann. Und der Text, den wir vorher gelesen haben, wenn Jesus sagt, die kann man eigentlich nicht scheiden, dann, und ich erinnere nochmal daran, glaube ich, sagt er etwas über eine tiefe Wahrheit, was Ehe bedeutet. Er sagt aber nichts, über, mit dem sagt er noch nicht, es ist unmöglich, wieder zu heiraten. Und Jesus hat das damals ja auch gesehen, oder? Wie viel geschieden wird, wie viele Ehen auseinandergehen. Und ich glaube nicht, dass er die Linie vertreten hat und gesagt, gut, du bist durchgehend raus, sondern Gott ist Barmherzigkeit. Und wenn ich in der Bibel lese, Klagelieder, Kapitel 3, Vers 23 und 24, dass Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade jeden Tag neu ist, dann gilt das auch, wenn es um Zerbrüche geht im Leben oder wenn wir es einfach nicht auf die Reihe kriegen und müssen zugeben, es nicht angebracht. Hey, morgen ist ein neuer Tag. Und Gott fährt so mit uns weiter und sagt, meine Gnade ist jeden Tag neu. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Nicht eine zweite Möglichkeit, um es nochmal zu probieren in eigener Kraft, sondern wenn Gott vergibt, dann ist das, vergiss es, es ist weg. Aber wir haben ein Problem, dass wir uns selber manchmal dann knechten und sagen, boah, weisst du, ich habe versagt und meine erste Ehe ist in die Brüche gegangen und dann leide ich an dem Leben lang. Ich kann sie nicht mehr herstellen, ich kann sie nicht ungeschehen machen, muss ich auch gar nicht, aber ich muss mich auch nicht das Leben lang quälen über mein Versagen, sondern ich kann mit meinem Versagen, mit meinen Brüchen zu Gott und ihm das Herz anheben. Und über das haben wir auch schon geredet. Gott heilt unsere Herzen. Er kann die heilen. Das heisst nicht, dass die Ehe ungeschehen wird. Die ist gsi. Aber das, was zerbricht, und das, was zerbricht, heilt er. Das heisst nicht, dass sie wiederhergestellt ist, aber mein Herz kommt in einen Zustand, dass ich eine nächste Beziehung eingehen kann, wo Gott auch dazusteht. Und darum sehe ich nicht ganz ein, warum man bei der Wiederheirat, und da haben wir in der Kirchengeschichte oft gemacht, hat man gesagt, zweite Ehe nicht mehr, kirchliche Trauung. Wieso? Nein, wenn es einen Heilungsprozess gibt und wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dann kann ich doch wieder heiraten und Gottes Gnade, Tschechina, Präsenz ist doch auch in dieser Beziehung dann da. Also machen wir es uns an diesem Punkt einerseits nicht schwer, einander und uns selber, machen wir es uns aber auch nicht einfach. Und wenn wir es ernsthaft meinen, dann kumpelt man ja auch nicht einfach aus einer Beziehung raus, so über Nacht, sondern wir versuchen alles, zum Draht zu bleiben. Wir tun nicht einfach locker eine Beziehung beenden. Das habe ich noch nie gesehen und ich habe schon ein paar gesehen auseinandergefallen. Was merken wir uns heute? Ich schlage diese fünf Punkte vor. Erster Lernpunkt, wir sollten, glaube ich, die nicht überbewerten, dass das so, puh, so, und dann gibt es Übererwartungen und wir können noch scheitern daran. Nein, wir sollten sie im biblischen Sinn, wenn ich es vor zwei Wochen versucht habe zu zeigen, verstehen. Denn wir als Ehepaar, da wir regelmäßig, also einfach dranbleiben an unseren Beziehungen arbeiten, Ehe zerbrechen leise und langsam. Da macht nicht bumm und dann ist sie auseinander. Also heisst das auch, leise die Hausaufgaben machen. Also an der Beziehung arbeiten, dranbleiben, immer wieder anhocken miteinander, Differenzen besprechen, wieder einen Weg suchen zueinander und miteinander. Und das ist harte Arbeit. Das ist nicht einfach so locker, so über Nacht schnell. Nein, das ist harte Arbeit. Dritter Punkt an alle Singles. Such dir gesunde Beziehungen. Schott dich nicht ab. Die Ehepaar sollten sich als Ehepaar auch nicht abschotten, sondern auch bereit sein, auch Singles, nicht in die Ehe, aber in eine persönliche Beziehung und in eine Freundschaft. Wir alle brauchen nahe und gute Freundschaften, und zwar zu beiderlei Geschlecht. Und das ist auch nicht einfach. Das ist auch harte Arbeit. Vierter Lernpunkt. Wenn man schon scheitert, dann sollte man mindestens gescheit scheitern oder schlau scheitern. Das heisst, nicht das Leben lang daran leiden und sich Vorwürfe machen, sondern wirklich Themen bearbeiten. Heisst für uns aber auch, nicht Menschen ausschliessen oder die Freundschaft aufkünden, sondern erst recht innen. Auch in der Kirche. Hin zu Jesus, in Gemeinschaft und nicht weg davon. Und der fünfte Merkpunkt. Lass uns Brüche, und da rede ich jetzt nicht nur von der Ehebeziehung, sondern es gibt auch sonst einen Haufen Brüche in unserem Leben, wo es einfach nicht gelingt und wo wir versagen, dass wir die sorgfältig bearbeiten und nicht einfach unter den Teppich kehren und nachher fallen wir wieder drüber. Da kann man nämlich das Leben lang. Nein, lass uns immer wieder sorgfältig anschauen, und dort macht es dann manchmal auch Sinn, dass man mit jemand anderem sich zusammentut und vielleicht über eine längere Zeit eine Begleitung sich holt, wo einem unterstützt, damit man kann Brüche im Leben sorgfältig bearbeiten. Es ist ein bisschen ein heikles Thema und es ist auch ein persönliches Thema, weil es betrifft uns irgendwo alle und sie ist oft auch mit viel Schmerzen verbunden. Aber lass uns auf dem Weg bleiben und nicht einfach irgendwie sagen, ja komm, Ehe scheiden geht nicht und dann verdrängen wir es. Oder wir arbeiten nicht an der Beziehung, sondern wir miteinander auf dem Weg bleiben, einander ermutigen und unterstützen auf dem Weg. Und jetzt möchte ich die Predigt abschließen mit dem Gebet. Vater im Himmel, du hast zwar herausfordernde Anweisungen gegeben, wie wir sollen miteinander umgehen oder was wir nicht sollen machen, aber wir alle versagen immer wieder. Und wir alle sind eigentlich immer wieder Ehebrecherinnen und Ehebrecher. Und wir brauchen deine Kraft und auch dein Heilen von unseren Herzen immer wieder, dass wir den Weg mit dir gehen und auch miteinander in den Kirchen unterwegs, als Gemeinschaft unterwegs bleiben. Und ich bete darum, dass du unsere Herzen berührst und uns den Mut gibst, nächste Schritt zu tun in der eigenen Beziehung, auch in einer Klärung vielleicht von einer Beziehung, vielleicht auch in einer Klärung von einer ungesunden Beziehung, damit wir in deiner Kraft gute Schritte tun können, die hin zu dir führen und ins Heil sein. Danke vielmals, dass wir in diesen Herausforderungen, wo wir drin sind, nicht alleine sind, sondern du bist mit uns, und ich danke dir für alle Brüder und Schwestern, die auch an meiner Seite sind, und dass wir so miteinander den Weg suchen und einen guten Weg gehen. Amen.